Guten Abend. Ich freue mich, dass ich euch wieder hier sehen kann. Wir wollen heute Abend den Gipfel erreichen. Und ich denke, wir haben nicht so viele neue Leute hier, haben wir? Einen, zwei, die informieren sich dann von den anderen. Dass ich nicht nochmal alles wiederholen kann. Vielleicht wiederhole ich es einfach in zwei Sätzen. Das Grundproblem in der Medizin ist, dass wir nicht wissen, wie der Mensch funktioniert. Und das ist an sich ganz schlecht, oder? Weil wie wollen wir dann je Krankheit heilen? Wie wollen wir je aus dieser Sache rauskommen? Und ich bin so dankbar, dass ich mit Gottes Hilfe verstanden habe, wie das Prinzip geht. Das heißt, wie es funktioniert. Und nicht, weil ich so weise und klug bin, sondern weil einfach Gott mein Leben so geführt hat. Aber um euch das zu erklären, da brauche ich noch auch ein paar Stunden. Auf jeden Fall habe ich das, was ich festgestellt habe und jetzt seit 3,5 Jahren versuche, durch Vorträge und meine Patienten zu erklären, es kam noch keiner zu mir und konnte widersprechen. Man kann das ablehnen als Botschaft. Aber wenn es die Wahrheit ist, das heißt, dass wir alle so funktionieren, kann es keiner ändern. Das heißt, entweder wir werden weise und verstehen es, oder wir bleiben so, wie wir sind und krank. Aber das, was ich verstanden habe aus dem Leben der Patienten heraus, ist so groß und so schön, weil es der Schlüssel ist zum Verständnis unseres menschlichen Wesens, wie wir funktionieren. Und sicherlich lacht so mancher Patient von mir über mich und sagt, aha, und Sie haben ihn jetzt gefunden. Ja, das ist, klingt ja fast ein bisschen vermessen, oder? Da studieren Tausende und Universitäten und da ist irgend so ein kleiner Doktor irgendwo in einer hinteren Praxis und der findet den Schlüssel, das kann doch gar nicht sein, oder? Ja, weil wir ja immer gewohnt sind, dass jemand, wo warten wir denn die Weisheit? Von den hohen Gelehrten, nicht? Die aufweisen können, wie viele Studien sie schon gemacht haben und welche Sachen. Und ich sage euch, ich habe keine Bücher gelesen, außer die Bibel, und habe diese Dinge einfach nur gelernt am Patienten. Und so wie ich sie versucht habe zu ergründen, so habe ich sie ergründet und versuche sie zu erklären. Aber ich bin überzeugt davon und nicht nur, weil ich überzeugt bin, sondern weil ich es in mir und an mir immer wieder sehe, dass es stimmt. Wir funktionieren halt nun mal alle gleich. Das müssen wir verstehen. Wir funktionieren alle gleich. Wir haben dieselbe Regel, wie der Mensch funktioniert. Deshalb müssen wir die Regel kennen. Und die Regel ist nicht veränderbar. Glaubt ihr, ihr könnt die Regel des Telefons verändern? Der Baumeister setzt die Regel fest und die Regel bleibt für immer bestehen. Unser Baumeister ist Gott im Himmel und als er uns gemacht hat, so bleiben wir bestehen, ganz egal, ob wir es akzeptieren oder nicht. Aber es ist doch schön, wenn etwas ist, wie es ist, unveränderlich und wir können es begreifen und können uns danach richten. Wisst ihr, warum wir krank werden? Weil wir uns selbst missbrauchen. Ja, wir sind gemacht worden für einen Zweck. Dieses Telefon ist gemacht wofür? Zum Telefonieren. Und solange wir die Regeln halten und wir machen kein Boot draus und tun es aus Wasser oder wir verwenden es nicht als Hammer, tut es seine Dienste. Aber wenn wir Menschen gemacht worden sind für etwas, wofür sind wir gemacht? Was ist der Zweck unseres Lebens? Zu lieben. Ja? Wir dürfen alles tun, was wir wollen, aber es muss alles aus Liebe geschehen. Dann, das ist der Zweck unseres Lebens, das ist der Sinn unseres Lebens. Und Gott hat ihn festgelegt von Anfang an und es wird sich nie ändern. Aber wir dürfen uns missbrauchen, indem wir uns falsch benutzen. Und dann benutzen wir uns als Hammer. Und dann haben wir Blessuren, oder? Und wundern uns, warum. Aber wir tun es uns selbst an. Weil wir nicht wissen, welches der Zweck ist unseres Lebens. Und wir haben kein Verständnis von der Not oder von dem Aufbau, wie uns Gott gebaut hat. Und ich habe versucht zu zeigen, dass es zwei Bausteine sind, aus denen wir zusammengefügt sind. Und diese zwei Bausteine ist die Erde, der Leib und der Lebenshauch, der Geist. Diese zwei Dinge machen den Menschen aus, und wir haben das in der Hirnrinde gezeigt. Wir haben gesehen, der Geist macht das Denken und der Körper macht die Gefühle. Ja? So. Und wir haben gesehen, der Geist steuert. Der Geist hat eine doppelte Funktion. Er muss einmal das Leben in die richtige Bahn führen. Und zweitens, er muss den Körper füttern. Wer tut mich denn essen? Der Körper? Oder sagt der Geist den Befehl, iss? Wir haben ganz klar gesehen, dass der Körper sich nicht füttern kann. Er kann nur Hunger machen. Der Geist muss ihn füttern. So, in der Medizin haben wir diese Zweiteilung nicht. Wir haben also ein Wesen, das zwar computerähnlich funktioniert, aber es hat keine Software. So, in der Medizin denken wir, dass das Denken ein biologischer Prozess ist. Das heißt, die Zelle, die Gene bestimmen, was ich denke. Und ich habe versucht, gestern Abend das zu beweisen, dass das nie möglich ist. Und da wir keinen Geist haben, haben wir auch keine Lösung für die Fragen und für die Ursache der Krankheit. Weil ich habe festgestellt, dass 90% aller Krankheiten von dem Denken kommen. Das heißt, der Geist füttert den Körper mit einem Gedanken, der nicht vom Körper akzeptiert wird als richtig. Und der macht dann einen falschen Strom oder entzieht den Strom, weil wir haben gesehen, Denken produziert elektrischen Strom. Und deshalb müssen wir heute sehen, gibt es ein Herz? Ja? Wir singen ja immer vom Herzen, nicht? Die Liebe kommt ja aus dem Herzen. So, gibt es das? Gibt es einen Schalter im menschlichen Leben? Und ist dieser Schalter bei jedem Menschen gleich? Und die Entdeckung des Schalters war das Schönste, was ich je in meinem Leben erlebt habe, wofür ich Gott sehr dankbar bin. Wir haben nur einen Schalter. Und der Schalter befindet sich dort, wo Geist und Körper sich treffen. Und das ist heute mein Thema. Es ist natürlich abendfüllend oder tagfüllend, aber wir werden es abkürzen, so viel es geht. Und wer noch DVDs will, der kann sich noch von da hinten welche nehmen. Und wer mehr Informationen will, muss dann irgendwann mal, man muss sich damit beschäftigen. Ja, man muss das immer wieder hören. Ich rede davon jeden Tag, deshalb bin ich mir immer sicherer, dass es so ist. Aber jemand, der das zum ersten Mal hört, der muss das noch ein paar Mal holen und wiederholen. Wir haben in unserem Gehirn, in unserer Hirnrinde, ein Bewusstsein. Und ein Unterbewusstsein. So, und das Herz ist eine Kombination. Im Bewusstsein haben wir den Willen. Ich zeichne den Willen so als ich habe ihn so gezeichnet 2008, glaube ich, das erste Mal, und seitdem zeichne ich ihn immer so, mit einem Haupteingang. Okay, das ist so wie beim Flugzeug, der Gashebel. Ja, wo man richtig Gas gibt, dass es hochzieht. So, der Willen des Menschen, wissen die Wissenschaftler sagen, das ist im Frontallobus, ja, im Hirn. Und im Willen des Menschen kommen alle Leitungen des Menschen zusammen. Okay? Das heißt, wenn wir Hunger haben, wo kommt der Hunger hin? Wo fühlen wir den Hunger? Nein, den Magen fühlen wir nie im Magen. Den Hunger fühlen wir im Willen. Nein, nicht in der Hirnanalyse. Dort, der Hunger wird nur in der Hirnrinde im Willen gefühlt. Das habe ich ja erklärt. Die Gefühle werden im limbischen System gemacht, aber wir fühlen alles nur im Willen. Ja? Wir haben Gefühl und Wahrnehmung nur in der Hirnrinde, nirgendwo anders im Körper. Alles andere ist nur die Projektion, wo das ist. Der Wille muss jedes Gefühl wahrnehmen, weil er muss doch eine Entscheidung treffen, oder? Das muss ja jemand auf das Gefühl reagieren. Okay? So, der Hunger kommt zum Willen, der Durst kommt zum Willen, die Müdigkeit kommt zum Willen, der Appetit kommt zum Willen, die Leidenschaft oder die Sexualität kommt zum Willen. Alles kommt zum Willen und sagt, gib es mir. Auch die geistigen Bedürfnisse sind im Willen lokalisiert. Das heißt, der Eingang in eines Lebens, eines jedes Menschenleben, das Wichtigste im Leben eines Menschen ist immer ein geistiges Bedürfnis. Weil ich ja mich kenne, ich weiß, dass für mich Harmonie und das damit verbundene Glücklichsein das Wichtigste ist. Ich wusste nicht, dass ich auch Sicherheit brauche und dass ich dachte, ich brauche kein Geld. Das habe ich erst gemerkt, als ich kein Geld hatte. Aber auch das lerne ich, dass Geld keine Sicherheit gibt. Das müssen wir noch alle lernen, wenn wir frei sein wollen. Ich wusste, dass ich einen großen Freiheitstrieb habe und ein großes Gerechtigkeitsbedürfnis. Aber manche mögen diese Dinge an vorderster Stelle haben. Das muss jeder für sich herausfinden, weil wir nicht jeder denselben Haupteingang haben. Aber alle Eingänge sind bei jedem Menschen identisch. Ja? Wo sie stehen, ist nicht entscheidend. Und das mag ja hier ein bisschen verrückt sein, auf dieser Seite und das hier. Und dadurch bist du schon eine andere Persönlichkeit wie jeder andere. So, im Willen sind wir alle unterschiedlich. Im Willen sind wir nicht identisch. Wir haben nur die identischen Dinge, aber die Art und Weise, wie unser Wille zusammengesetzt ist, ist bei jedem Einzelnen einzigartig. Okay? So, deshalb im Willen sind wir unterschiedlich. Wir haben hier auch unterschiedliche Prioritäten sozusagen gesetzt schon. Aber wenn jetzt der Hunger zum Willen kommt, wer entscheidet und nach welchem Kriterium wird entschieden, was dem Willen zukommt? Wer entscheidet? Wo wird die Entscheidung getroffen? Ja, aber an welcher Stelle? Im Bewusstsein oder im Unterbewusstsein? Nun, wir treffen unsere Entscheidungen im Unterbewusstsein. Und das Interessante ist, dass wenn wir im Willen und im Bewusstsein unterschiedlich sind, weil wir haben unterschiedliche Informationen gesammelt und wir haben eine unterschiedliche Positionierung der Dinge in unserem Willen, im Unterbewusstsein funktionieren wir alle identisch. Weil dort ist die Funktion bestimmt. Und ihr werdet sehen, wie identisch wir funktionieren. Und ich hätte das nicht entdeckt, ich habe festgestellt, und jetzt zeichne ich auch auf, Im Unterbewusstsein trifft sich Geist, hier ist Geist und Körper zusammen und hier ist die Eingangspforte. Hier trifft der Geist die Entscheidung, was er mit dem Körper tut. Und ihr wisst, wie viel mögliche Ladungen kann die Zelle haben? Welche? Also wir können eine positive Ladung haben und eine negative Ladung und wir können einen neutralen Punkt haben. Ja? Das ist die Körperebene. Aber jetzt, damit der Geist den Körper steuert, muss er ja ein... Was macht der Geist? Mit was geht der Geist um? Mit Gedanken. Ja? So, wenn der Geist hier sitzt, das bin ich, ja? Der Geist ist ja ich, dann muss ich ja, damit er dem Körper einen Befehl geben kann, ein Gegenüber haben fürs Plus und eins fürs Minus. Einverstanden? Das heißt, der Körper muss wissen, aha, wenn der Geist das denkt, ist das Plus, und wenn der Geist das denkt, ist das Minus. Was habe ich zuerst entdeckt? Das Minus oder das Plus im Geist? Und das Minus habe ich gedeckt, weil ich habe nach der Ursache der Krankheit gesucht. Und das Schöne war, ich habe gedacht, wie jede andere Mediziner auch, weil wir werden ja so gelernt, dass die Krankheiten unterschiedliche Ursachen haben. Und so habe ich für jeden Patienten, der dieselbe Krankheit hatte, Tinnitus mit Tinnitus, Schwindel mit Schwindel, Halsschmerz mit Halsschmerzen, ja, verglichen. Und habe bei jedem Patienten gesucht, was sie gemeinsam haben. Und ich bin so Gott dankbar, manchmal kamen 3 Tinnitus am Tag und ich konnte 3 Geschichten haben. Dann hatte ich 3 Schilddrüsengeschichten und dann sage ich, aha, mal gucken, was haben die alle 3 gemeinsam? Und so habe ich dann gesucht nach dem, was sie alle 3 gemeinsam hatten. Und so habe ich Gemeinsamkeiten gefunden und ich bin jeden Tag nach Hause gekommen und habe meinen Kindern das erzählt und waren ja Teenager und Erwachsene, die haben über mich gelacht, was du herausfindest. Das kann doch gar nicht sein, ja. Aber ich habe herausgefunden, der Tinnitus ist, eines Tages kam ein 16-Jähriger zu mir und er hat den Tinnitus auf seinem, glaube ich, linken Ohr. Und dann habe ich gefragt, was ist passiert? Und was ist passiert? Die Freundin hat ihn verlassen vor einer Woche. Und, aber warum kriegt er einen Tinnitus? Ja? Ihr müsst es ja jetzt schon wissen. Der Tinnitus ist immer der Verlust einer Liebesquelle. Ja? Und so habe ich gesagt, juhu, Tinnitus hat etwas mit Beziehungen zu tun. Bin nach Hause gegangen und das erzählt. Und die haben gesagt, ja, jeder hat doch Beziehungs... Ja, sicherlich, aber nicht jeden Tag geht eine Freundin weg. Ja, so, das passiert nicht immer. Und ich hatte auch mal ein Mädchen, das war knapp 18, und sie hat auch einen Tinnitus. Und ich habe gefragt, okay, wo sie dann zum Hörtest war, die Mama war auch dabei, sage ich, was ist mit dem Mädchen passiert? Der Tinnitus kommt von einer Liebesstörung. Und dann sagte sie mir, naja, ihr Freund hat sie betrogen. Sie hat vor 5 Wochen Schluss gemacht mit ihm. Aber der Tinnitus kam eine Woche, nachdem sie Schluss gemacht hatte. Und den hatte sie jetzt schon 4 Wochen. Und dann war ich neugierig. Gesagt, ja, was passiert? Ich meine, es ist richtig, dass jemand Schluss macht, wenn der andere ihn betrügt. Ich empfehle das jedem. Aber was macht den Tinnitus doch nicht, das Schluss machen? Das Mädchen dachte, wie kann sie sich an ihm rächen? Wie soll sie es ihm heimzahlen? Weil sie war schon 3 Jahre mit ihm zusammen. Sie hat also in der frühen Jugend angefangen mit dieser Freundschaft. Und jetzt betrügt er sie. Und jetzt denkt sie, sie muss sich rächen. Und komischerweise, sie rächt sich auf wen? Auf sich selbst. Und so habe ich für jede Gruppe immer ein gemeinsames Element gefunden. Und ich habe 2004 mit der Praxis angefangen, 2005 habe ich erst angefangen, diese Dinge zu suchen und zu sehen. Und Ende 2007, da, irgendwann im November, ist die große Entdeckung, dass es egal ist, ob ich einen Schwindel habe oder einen Tinnitus. Und es egal ist, ob ich einen Halsschmerz habe oder eine Schilddrüsenfunktionsstörung. Weil das gemeinsame Element ist in jeder Geschichte dasselbe. Und das hat mich buchstäblich vom Hocker geschmissen. Ich habe gedacht, das gibt es nicht. Das kann doch nicht sein, dass nur ein Gedanke, ein einziger Gedanke, verantwortlich ist für die Krankheit. Weil ich habe immer nur ein und dieselbe Gewurzel gefunden für jedes Problem, die ein Mensch, die ein Patient von mir hatte. Und ihr müsst wissen, ich habe dann 4 Monate und ich habe zu Gott gebetet, habe gesagt, Herr, mach mir das. Wieso? Weil ich konnte es nicht verstehen. Ich habe es hin und her gedreht, ich habe in alle Richtungen gedacht. Könnt ihr euch das vorstellen, dass alle Probleme des Menschen nur in einem Gedanken wurzeln? Könnt ihr es euch vorstellen oder nicht? Nun, wir denken, Probleme gibt es viele. Aber wisst ihr, die Probleme gibt es nur wie die Blätter. Aber die Wurzel der Blätter, da gibt es nur einen. Und so male ich das auch wie ein Baum. Das heißt, hier auf dem Baum haben wir 7 Milliarden Probleme. Aber jedes Problem, das irgendein Mensch auf dieser Erde hat, entspringt ein und demselben Gedanken. Und das ist doch phänomenal, oder nicht? Das ist, für mich war das, da sage ich, okay, ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, ob der jetzt Schwindel hat oder Tinnitus, es ist völlig wurscht egal. Ich muss nur gucken, was er denkt, welchen Gedanken er hat hier, der seinen Körper zerstört. Jemand, der meine Serie nicht gesehen hat, kann sich vorstellen, was das für ein Gedanke ist. Weil die es gesehen haben, die wissen es ja. Weil es ist der Verlustgedanke. Der Verlustgedanke. Ich war so erstaunt. Ich konnte es nicht glauben. Verlust, 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 Verlust. Alle Probleme des Menschen wurzeln in einem einzigen Gedanken. Und ich erzähle das jetzt, seit 2008 habe ich angefangen, darüber zu reden. Weil wisst ihr, wenn ich etwas entdeckt habe, habe ich gleich davon erzählt. Wisst ihr, welches der Vorteil davon ist? Man lernt. Alle neuen Entdeckungen erzähle ich sofort weiter. Damit ich sie lerne. Und damit ich prüfe, ob sie stimmen. Ja? Prüfe, ob sie stimmen. Und ich habe das schon so häufig erzählt, öffentlich. Da stand noch keiner auf und sagte, das, Herr Doktor, ich habe ein Problem, das kommt nicht aus dem Verlust. Alles potenziert sich, alles geht. Verlust ist Verlust für den Körper und was, natürlich kann es ein großer sein und ein kleiner. Ganz klar. Es kommt auf die Menge an. Ja? Aber es ist nicht der Verlustgedanke an sich, der uns krank macht. Ich erkläre euch die Geschichte meines Patienten, der zu mir kam mit Schwindel. Er war etwa so, weiß nicht, war er an die 60 vielleicht. Vielleicht nicht einmal. Und er hatte schon 4 Wochen Schwindel. Und er war schon bei anderen Ärzten gewesen und die konnten ihm nicht helfen. Und er war ganz empört. Er sagte, ich nehme diese Tabletten ein, sie helfen nicht. Und ich bin so dankbar, dass es Tabletten gibt oder dass es Symptome gibt, die wir nicht mit Tabletten wegdrücken können. Und der Schwindel ist eines davon. So, der Schwindel ist grausam. Ich habe ihn auch schon gehabt. Ich kenne Schwindel. Aber ich kenne auch die Ursache. Und dieser Mann kommt zu mir und ist empört, weil ihm niemand helfen kann. Und dann sage ich, schauen Sie, die Ursache Ihres Schwindels ist ein Konflikt. Und wann haben wir einen Konflikt? Wenn wir verlieren. Und dann sagt er, fängt er an zu lachen und sagt, sieh, ich habe einen Konflikt. Sage ich, okay. Und er erzählt mir seinen Konflikt. Eine typische Sache. Er repariert vor einigen Monaten das Haus seiner Schwiegereltern. Er macht es schön, renoviert es, weil die Schwiegereltern versprochen haben, sie werden das Haus seiner Frau vererben. Sie hatten nur ein Kind, dieses Paar. Aber die Frau hat noch einen Sohn vor der Ehe. Der ist aber nicht so gut geraten. Und jetzt spricht er eines Tages mit seinem Nachbarn. Und sein Nachbar sagt, weißt du, was deine Schwiegermutter vorhat? Das ist nur eine Information. Sagt, die Schwiegermutter hat vor, wenn der Mann vor ihr stirbt, gibt sie das Haus ihrem Sohn und nicht der Tochter. Das heißt, du hast umsonst renoviert. Der Mann kriegt den Schwindel. Aber wisst ihr, wann er dann kriegt? Den ganzen Tag kann er mit der Säge arbeiten und Holz machen. Aber wenn er nach Hause kommt und sich hinsetzt, hat er den Schwindel. Warum hat er Schwindel? Oh, er hat einen großen Verlust, nicht? Das Haus, was er mühevoll repariert hat, kriegt wer? Sein nichtsnütziger Halbschwager. Nicht? Könnt ihr das Danke nachvollziehen? Ja oder nein? Wie hättet ihr reagiert, wenn ihr der Nachbar sagt, hey, deine Schwiegermutter will das Haus jemand anders vererben? Hättet ihr gejubelt und gesagt, na super. Ich gratuliere meiner Schwiegermutter. Sie hat so lieb gedacht, der arme Kerl braucht doch mehr wie wir. Ja? War es nicht schön? Er hätte nie Schwindel gekriegt. Null. Ja? Sicherlich, ich komme noch dahin. Wir kommen noch dahin. So, Verlust macht uns nicht krank. Es ist immer nur dann ein Krankmachen des Agens, wenn es ein persönlicher ist. Der Betrug liegt im Persönlichen, nicht im Verlust selbst. Weil wir werden sehen, wir brauchen den Verlustgedanken. Wofür? So, etwa nach 4 Monaten habe ich auch den anderen Gedanken gefunden. Und den habe ich in der Werbung gesehen. Das heißt, es gab politische, ich gucke keinen Fernsehen mehr, schon 9 Jahre, und keine Nachrichten und keine Zeitung lese ich. Aber ich sehe manchmal die politischen Werbungen, wenn es Wahlen gibt, und es muss irgendwas Wahlen gewesen sein 2008. Und ich habe mir gedacht, was ist gemeinsam aller Wahlen? Alle Wahlplakate, haben sie einen gemeinsamen Punkt? Was versprechen sie? Und der Gysi hatte den besten Spruch. Oder ist weit weg von euch hier, ja, so im Osten. Aber der Gysi war auf einem roten Plakat und sein Gesicht. Und daneben stand Reichtum für alle. Ja, wie viel Intelligenz steht in diesem Satz? Aber wisst ihr, dass der Satz funktioniert? Reichtum für alle. Und ich dachte, wow, der Mann hat es begriffen. Weil wisst ihr, was uns steuert hier oben? Der Gewinn. Jede Werbung hat nur 2 Informationsmöglichkeiten. Guckt sie euch an. Sie verspricht entweder Gewinn oder Verlustvermeidung. Sonst spricht sie nicht. Jede Werbung. Sie muss uns entweder bringen dazu, etwas zu tun, um zu gewinnen, oder etwas dazu zu tun, dass wir etwas nicht verlieren. Weil schaut, Der Geist, und das war eine große Entdeckung danach, Gewinn und Verlust ist klar. Können wir wählen, in welche Richtung wir gehen mit unserem Geist? In Richtung Gewinn oder in Richtung Verlust? Oder haben wir eine Richtung vorgegeben bekommen von dem, der uns gemacht hat? Seht ihr, wenn wir nicht wissen, wovon wir reden, dann wissen wir nicht. Der Geist ist vorgegeben, er muss in eine Richtung gehen. Er kann nicht wählen, ob er in Richtung Gewinn oder Richtung Verlust geht. Kein Mensch kann wählen, in welche Richtung er geht. Er muss immer in Richtung Gewinn gehen. Für den Gewinn haben wir ein Ja. Und wir müssen immer Verlust vermeiden, dafür haben wir ein Nein. Könnten wir in Richtung Verlust gehen, dann könnten wir jubeln, wenn die Schwiegermutter das Haus dem anderen gibt. Einverstanden? Könnten wir in Richtung Verlust gehen und sagen, naja, ich fahre jetzt auf der linken Straßenseite, es ist völlig egal, ob ich umkomme. Versteht ihr das? Hätten wir keine Richtung vorgegeben bekommen, würden wir in alle Richtungen gehen können. Wir können nicht in alle Richtungen, wir können nur nach vorne gehen. Der Geist eines Menschen, wie auch der Körper, als Gott ihn gemacht hat, hat ihm die Richtung ganz klar vorgegeben. Du musst in Richtung Gewinn gehen. Und es macht Sinn, warum. Und du musst Verlust vermeiden. Das Leben des Menschen besteht in diesem Bereich. Alle Entscheidungen, die wir treffen, gehen nur um Gewinn und Verlust. Wenn der Hunger kommt, wann werde ich essen? Wenn der Geist es als Gewinn sieht. Und wann werde ich nicht essen? Wenn der Geist es als Verlust sieht. Das ist ganz einfach. Wir können uns nie bewusst von dem, was wir überzeugt sind, einen Verlust machen. Man muss uns betrügen, in den Verlust zu kommen, indem man uns ihn als Gewinn erklärt. Zum Beispiel Versicherungen. Das ist eines der größten funktionierenden Betrüge. Ja? So, du zahlst dein Leben lang, um nie was zu sehen. Aber du denkst, du machst Gewinn. So funktioniert Versicherung. Wenn es für den Geist ein Gewinn ist, zu essen? Absolut, wenn du jetzt hier... Ja, sicherlich. Weil ich verstehe das schon, für manche ist Essen immer ein Gewinn. Ja, es kann ja sein. Aber wir können es ja auf die Dinge, die wir essen, auch anwenden. So gibt es ja Dinge, die wir gern essen und die wir nicht gern essen. Und auch da müssen wir immer abwägen zwischen Gewinn und Verlust. Du kannst nicht essen, wenn du es nicht als Gewinn siehst. Wenn du es immer als Gewinn siehst, super. Also es geht jetzt darum, dass wir nicht die Details diskutieren, sondern die Funktionsweise. Okay? Alle Entscheidungen werden nur getroffen, ob etwas ein Gewinn ist oder ein Verlust. Wir haben nur Ja und Nein. Wir haben mehr nicht. Ein Grau gibt es nicht. Wir müssen immer entscheiden zwischen Ja und Nein. Glaubt es mir. Prüft es nach. Ihr seid jetzt das erste Mal konfrontiert vielleicht damit. Wir müssen immer zwischen Ja und Nein entscheiden. Ja? Und das Nein haben wir nur, um dem Verlust zu wehren. Gäbe es keinen Verlust, müssten wir nie Nein sagen. Ja? Nein brauchen wir, um Verlust zu vermeiden. Das Ja brauchen wir, um zu gewinnen. Und wir müssen immer in Richtung Gewinn gehen. Jeder Mensch, und ich kann es euch beweisen, lasst uns mal denken. Aber vielleicht machen wir das, ja. Wenn jemand in seiner Hirnrinde, in seinem Herzen Gewinn denkt, was für Gefühle macht ihm sein limbisches System? Bei jedem Menschen? Absolut bei jedem Menschen. Jeder Mensch, und ihr könnt es ja an euch testen. Wenn ihr jetzt denkt, ich habe, was auch immer ihr euch vorstellt, was ihr gern hättet, und denkt, wow, ihr kriegt ein super Gefühl. Ganz egal, ob ihr was gewinnt oder nicht. Fußballspielen ist so ein Beispiel. Ja? Die Leute gehen ins Fußballstadion. Warum? Was füttern sie, ihr Bewusstsein oder ihr Unterbewusstsein? Sie füttern ihr Unterbewusstsein. Und könnten wir in Richtung Verlust gehen, bräuchten wir keine Polizisten im Stadion, weil die würden sich super verkommen, die zwei. Weil sie würden ja beide gewinnen. Oder? Oder man kann ja Richtung Verlust gehen. Naja, verliere ich heute, macht doch nichts aus. Was sagen Sie das einem Bayern-Fan? Ja. Ja, der kann doch nicht. Das ist der Fußball, der Sport, die Kompetition füttert unser Unterbewusstsein. Deshalb gehen die Leute mit Tausenden, wie ich lebe neben dem Stadion. Hoffenheim, ja? Hoffenheim hat ein neues Stadion. Und wir leben 3 Kilometer hinter dem Stadion. Nun, wir wohnen im Wald, das Stadion ist an der Straßenseite. Aber ich bin froh, dass ich meistens Wochenende nicht zu Hause bin, wenn Fußball gemacht wird. Aber hin und wieder fahre ich dort dann vorbei und dann sehe ich diese massenweise, 40.000 gehen, glaube ich, in das Stadion rein. Aber was treibt die bei jedem Wetter? Die Intelligenz? Gehen die etwas Hohes zu lernen? Ja? Gehen die sich zu vertiefen in die Dinge des Lebens und nach Sinnfrage? Ja oder nein? Natürlich nicht. Deshalb haben die Philosophen schon früher gesagt, was haben sie gesagt, was gebt ihr dem Volk? Brot und Spiele, das eine füttert den Magen und das andere füttert das Herz. Aber keiner gewinnt was. Und keiner verliert was. Ich meine, sie verlieren alle, dass sie Geld zahlen. Aber es ist eine reine Illusion. Aber die einen, die meinen zu gewinnen, fühlen sich wie? Superwohl. Und habt ihr schon mal gesehen, wenn Leute rauskommen, dass sie verloren haben, wie sie aussehen? Bevor haben sie vielleicht noch ein Lächeln auf dem Gesicht und sind alle glücklich. Aber die richtigen Fans, wenn ihre Mannschaft verloren hat, die haben dass der Mundwinkel hängt nach unten maximal. Sie haben, wie wenn sie das Größte verloren hätten. Und wenn sie noch abgestiegen sind aus der Bundesliga, dann ist natürlich der Verlust maximal. So, deshalb müssen wir das verstehen. Unsere Gefühle sind nur von Gewinn und Verlust abhängig. Weil ja nur Plus und Minus sich steuern. Deshalb speichern wir in unseren Hirnrindenzellen alle Ereignisse unseres Lebens nur unter 2, maximal 3 Aspekten. Entweder unter Plus, das heißt, ist es ein Gewinn? Unter kein Gewinn, ich habe Gewinn vermieden. Bei 0 fühlen wir uns noch wohl, wisst ihr das? Wenn wir Verlust vermieden haben, fühlen wir uns wohl. Aber wenn wir Minus kommen, wie fühlen wir uns? Wie? Schlecht. So, alle unsere Gefühle beweisen das. Der Körper versteht nur Gewinn und Verlust. Deshalb müssen wir alle Informationen hier haben. Hier fließt der Strom bei 0 und Plus. Hier fließt kein Strom. Hier wird dem Körper Strom entzogen. Deshalb werden wir hier krank. Alles, was unterhalb dieser Linie ist, bedeutet Krankheit. Alles, was hier drin ist, ist Gesundheit und richtiges Leben. Jetzt ist die Frage, wenn 90% unserer Krankheiten entstehen durch einen persönlichen Verlustgedanken. Das heißt, wir füttern unseren Körper mit dem negativen Strom oder mit keinem Strom. Wir entziehen ihm letztendlich Kraft. Dann ist die Frage, als Arzt, wo muss ich hinkommen mit dem Patienten? Was muss er verstehen? Was muss er vermeiden? Nur Verlust muss er vermeiden. So hat er keinen persönlichen Verlust, keine Krankheit. Strom fließt, wenn er hier drin ist. Die Frage ist, könnt ihr Verlust vermeiden? Reine Ansichtssache. Aber die Realität beweist es, dass die Menschen alle glauben, sie können einen persönlichen Verlust nicht vermeiden. So, welches ist die Ansichtssache? Das heißt, jetzt verlassen wir den Bereich des Körper und Geistes und kommen nur in den geistigen Bereich. Das heißt, Ansichtssache ist nur, was der Geist als Gewinn sieht und was er als Verlust sieht. Also es ist nur Ansichtssache. Das heißt, die Sicht, die Psychologie nennt das Motivation. Die Sicht, was ist Gewinn und was ist Verlust, entscheidet alles. Ja? So, das, was ich achte für Gewinn, dafür werde ich sagen. Das, was ich achte für Verlust, dafür werde ich Nein sagen. Jetzt ist die Frage, haben alle Menschen dieselben Werte für Gewinn und Verlust oder haben sie unterschiedliche? Stellt euch vor, ihr werdet beim Wetten, das oder ich weiß ja nicht, was gab es für meine Zeit für Fragen und dann kommt dieses, wenn man falsch gesagt hat, was für kommt für ein Ton, so boah, nicht? Es gibt so einen Ton, so trrr, ich weiß ja nicht, so ein tiefer Ton und dann weiß jeder, aha, die Antwort war falsch. Ich möchte euch beweisen, dass wir alle dieselbe Sicht haben und nicht unterschiedlich Gewinn und Verlust sehen. Das war auch eine große Entdeckung. Weil wir denken, ja, wir sind so unterschiedlich. Aber glaubt mir, bei der Sicht der Dinge sind wir identisch. Und jetzt? Ja. Ja, weil du nicht an der Basis denkst, sondern du bist schon bei dem Was. Okay? Wir müssen die Wurzel sehen. Jemand kann Bayern wählen, jemand kann keinen Sport wählen. Dafür geht es nicht. Es geht um die Sicht, was sehe ich als Gewinn, was sehe ich als Verlust. Und an der Basis gibt es nur zwei Gedanken, die wir haben, die Gewinn sehen oder nicht. Die Frage ist, was sieht der Mensch als Gewinn, geben oder bekommen? In jeder bekommen sehen die Menschen als Gewinn. Und was sehen wir dann als Verlust? Ein Geben ist nicht das Gegenteil von bekommen. Nicht bekommen. Nicht genommen, nicht bekommen oder zu wenig bekommen. Oder etwas weggenommen, man kann da mehr hin tun, aber so. So sehen die Menschen Gewinn und Verlust. Und wer ein bisschen nachdenkt, ist ganz klar, wenn bekommen Gewinn ist, kann ich je Verlust vermeiden? Ja oder nein? Warum geht es rechnerisch nicht? Bitte? Nein, aber wessen Tat ist nicht bekommen oder weggenommen bekommen? Die Tat eines anderen, oder? Und bekommen ist wessen Tat? Wessen Tat? Eines? Anderen. Anderen. So, der Geist eines jeden Menschen hat von sich eine Idee. Und die Psychologen nennen das Stolz und Ego. Aber Egoismus. Aber auch das ist für mich zu kompliziert. Deshalb, ich reduziere ihm alles zum tiefsten Nenner. Ja, das heißt, das gibt mir die Sicherheit. Ich möchte immer nur die Basis wissen. Weil habe ich die Basis, alles andere ist egal. Von der Basis geht alles aus. Die Basis interessiert mich. So, was ist der tiefste Gedanke des Stolzes, dass der Mensch über sich selbst denkt? Ich habe gefunden, dass der Mensch sagt, ich kann. Das ist die Wurzel des Stolzes. Und die Wurzel des Egoismus ist der Gedanke, ich habe. Das ist die Idee, die ein jeder Mensch über sich hat. Uns ist unbewusst, als er sie über sich hat. Aber man kann ihn genau fragen danach und er sagt es. Deshalb, alle Handlungen des Menschen sind zuerst geben, weil er denkt, er kann und er hat, damit er etwas bekommt. Die einzige Aktivität hier ist, dass ich gebe, um zu bekommen. So, das ist die Sicht, die ein jeder Mensch hat von Gewinn und Verlust. Nun kommen manchmal Leute und sagen mir, weil im Bewusstsein, wisst ihr, was im Bewusstsein Gewinn ist? Im Bewusstsein ist Geben Gewinn. Und deshalb, wenn Menschen viel geben, denken sie, sie tun was Gutes. Und das stimmt auch. Aber sie kommen dann und sagen, ja, wie lange soll ich geben? Nicht? Wie lange soll ich geben? Das kommt ja nicht zurück. Und viele Menschen glauben, sie geben umsonst. Mütter, glaubt ihr, ihr liebt eure Kinder umsonst? Oder liebt ihr sie, indem ihr ihnen Gas gebt, damit ihr was kriegt dann von ihnen? Mütter denken, sie lieben umsonst, im Bewusstsein. Aber wenn das Kind ungehorsam ist, warum ärgert sich die Mutter drüber? Warum wird sie nervös? Sie könnte doch sagen, aha, das Kind hat es nicht verstanden, ich muss mich nicht ärgern, ich muss es ja nicht persönlich nehmen. Aber warum nimmt die Mutter es persönlich, wenn das Kind ungehorsam ist? Besonders, wenn es schon ein bisschen größer ist. Ja, das heißt, liebt sie umsonst? Kein Mensch liebt umsonst. Nicht, weil wir das berechnen, wir berechnen das nicht wirklich. Wir tun das einfach, ohne zu wissen, dass wir es daraus tun. Genau. Ja. Nun, das ist ja, die Frucht ist schon okay, die verstehe ich auch noch, die kommt auf dieser Seite auch. Aber es ist die Frage, muss ich es persönlich nehmen? Oder darf mein Kind tun, was es will? Ich meine, ab einem gewissen Alter. Okay, ich möchte nur klar machen. Es gibt manche Leute in meinen Vorträgen, die sagen, geben ist Gewinn. Und ich sage, wunderbar, lasst uns das annehmen. Und wir nehmen mal an, wir haben hier nur zwei Türen, aber wir können ja die Fenster als Türe nehmen. Und wir machen drei Ausgänge. Und wir machen an der Tür dort, kriegt jeder, der da rausgeht, 1000 Euro. Dann an einem Fenster, das dort offen ist, da kriegt niemand nichts, wenn er rausgeht. Und an diesem Fenster hier vorne kriegt jeder, muss jeder 1000 Euro geben. So, welchen Ausgang wählt ihr? Das ist ganz praktisch. Welchen Ausgang nehmt ihr? Wenn geben Gewinn ist, müsstet ihr ja alle hier raus und sagen, super, ich kann 1000 Euro loswerden. Wer denkt so? Wer denkt so? Na, niemand denkt so. Aber man wäre ja schon ein Außenseiter. Man würde es für verrückt halten, wenn jemand sagt, aha, geben, diese Tür. So, meine Lieben, wenn wir es runterbringen in die Praxis, wenn wir es runterbringen in die Praxis, vielleicht geht einer da raus, aber da gehen sie alle raus. Aber beide Türen wären okay, weil ich bin mit null reingekommen, ich gehe mit null raus. Manche mag so eine gewisse Würde haben, sagen, naja, ich will. Aber wenn es wirklich 1.000 Euro da gibt an der Tür, dann denke ich, dann geht jeder durch diese Tür. Ja, wahrscheinlich. Okay, auf jeden Fall, das ist die Sicht, die die Menschheit hat. Deshalb, aus dieser Sicht entspringt der Gedanke, ich muss was bekommen. Gewinn ist bekommen. Wenn jetzt Gewinn bekommen ist, wie viel kannst du tun, damit du deinen Gewinn maximierst? Wie viel kannst du deinen Gewinn kontrollieren? Wie viel kannst du kontrollieren von deinem Gewinn? Wie viel? Bitte, seid ihr noch bei mir? Ihr Jungs. Na, grundsätzlich. Die Moral ist auf einer höheren Ebene. An der tiefen, alle Entscheidungen, du kannst es ja gern anzweifeln oder gucken und mir helfen, wenn du denkst, dass wir moralisch entscheiden würden. Wir entscheiden immer nur nach Gewinn und Verlust, auch die Moral. Wenn ich eine Frau sehe, die hübsch ist, und ich weiß, sie ist ein Verlust, dann sage ich, sie darf hübsch sein. Aber wenn ich eine Frau sehe und ich denke, naja, sie könnte Gewinn sein, in dem Moment bin ich von ihr gefangen. Die Moral ist auch nach Überzeugung. Essen. Wenn ich Camembert, ich habe früher Käse gegessen, sehr gern den Camembert gegessen, und jetzt sehe ich die große Reklame und ich schmecke es auf der Zunge. Okay? Aber jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, nach Gewinn und Verlust. Was ist der Camembert? Ich weiß, es ist Verlust in meinem Magen. Also kommt er nie mehr rein. Das ist ganz einfach. Alle Entscheidungen des Menschen, und ich kann es auch biblisch beweisen, werden nur nach Gewinn und Verlust getroffen. Moralisch oder nicht moralisch, ist völlig egal. Gewinn und Verlust ist das tiefste im Menschen, weil es gar nur Plus und Minus gibt. Nun, das ist die höhere Ebene. Aber wir werden sehen, auch im Bewusstsein haben wir ungefähr, das Problem ist die Funktion. Sehe ich bekommen als Gewinn, dann werde ich immer fremdbestimmt sein. Ich kann immer nur betteln. Durch mein Geben kann ich immer nur betteln. Ich gebe dir was. Schau, ich habe... Genau. Das ist gut. Nun, wenn wir die 1.000 Euro investieren, dann ist das Gewinn. Nicht für uns, für andere und nicht in der Familie. Dann bin ich immer fremdbestimmt. Sowohl im Plus als auch im Minus. Weil ich kann es nie selber steuern. Versteht ihr? Alles, was ich steuern kann, ist, wie viel ich gebe. So, ich gebe und gebe und gebe, aber ich muss ja letztendlich was bekommen. Und deshalb ist die Menschheit so abhängig voneinander. Ich wollte euch das Beispiel geben von meiner Frau, die liebt Blumen. Und ich bin keiner, der so erzogen wurde mit Blumen. Es gibt ja manche Männer, die sind nicht erzogen für Blumen. Aber nachdem ich gläubig wurde, hat mich Gott angefangen zu erziehen. Und wenn ich dann im Wald mal war und sah die Blumen und erinnert mich, ja, deine Frau mag Blumen, sage ich, okay, ich nehme ein paar Blumen mit. Und ich komme nach Hause und gebe die Blumen meiner Frau. Und sie sagt, und ich sage ihr noch, hätte ich lieber nicht gesagt, Gott hat mich erinnert, ich soll ein paar Blumen bringen. So Wohl, wenn ihr meine Frau wärt, dann würdet ihr auch nicht so glücklich sein darüber, oder? Warum denn nicht? Meine Frau sagte, ich will die Blume nicht von Gott, ich will sie von dir haben. Weil von wessen Liebe lebt sie? Von meiner. Aber was glaubt ihr, wenn ich die Blumen von mir brächte? Was hätte ich im Sinn? Ich hätte nur im Sinn, etwas von ihr zu kriegen. Prüft doch mal euren Partner, der euch Blumen bringt, ob er sie aus Liebe macht oder ob er etwas zu kriegen, indem ihr die Blumen einfach wegschmeißt. Vor seinen Augen dann. Und dann seht ihr, wie viel er euch liebt. Weil wenn er euch umsonst liebt und er bringt die Blume nicht von sich, dann sagt er, mein Schatz, du darfst damit machen, was du willst. Das ist ja dein Problem. Ich gebe dir die völlige Freiheit zu tun, was du willst damit. Aber wenn ich gebe, um zu bekommen, nämlich ich brauche ein Lächeln. Ich brauche eine, ich sage euch, ich habe gelebt früher nur von dem, was andere taten. Ich war der allerspaßigste Mensch, weil ich musste Lächeln bekommen. Ich konnte nicht am Tisch sitzen, ohne meine Schwestern, die in der Klinik waren, irgendwie zu reizen, zu lachen. Weil ich lebte von was? Von deren ihrem Lachen. So, es ist uns nicht bewusst. Eine Frau, die Frauen haben das ja so in sich, dass sie viel von Liebe reden. Das heißt, früher war es ja so, meine Frau sagte, ich liebe dich. Ich liebe dich. Manche Männer verstehen das Wort nicht. Ist halt nie passiert, dass die Frau sagt zu den Männern, ich liebe dich. Und es ist nicht Punkt, sondern ich hatte eine Patientin, war 24 Jahre alt. Sie hatte einen Freund von 5 Jahren. Und sie sagte, ich sage ihm jeden Tag, ich liebe dich. Aber er sagt es mir einmal im Monat. Liebt sie ihn oder liebt sie nicht? Das ist die Frage. Warum sagt sie, sie liebt ihn? Weil sie von dem lebt, was sie gibt? Nein, sie denkt, sie lebt von dem, was sie bekommt. Und wisst ihr, woher ich weiß, dass sie lebt von dem, was sie bekommt? Weil sie zählt. Jeder, der zählt, was der andere tut, lebt von dem, was der andere tut. Wenn sie wüsste, sie lebt nur von dem, was sie gibt, wäre sie ja glücklich. Super, ich liebe ihn, es reicht. Mein Magen funktioniert gut, mein Herz schlägt in Ordnung, meine Gefühle sind super. Sagt es nur einmal im Monat, sein Pech. Aber denkt sie so? Nein, natürlich nicht. Das ist ja ihr Schicksal. Weil dann kommt ein anderer. Und sie sagt, ich liebe dich. Und der andere, der sagt es 2-mal oder 3-mal im Monat. Ist ein Gewinn? Ja? Und dann wechselt sie ihn. Weil dort kriegt sie ja jetzt ein bisschen mehr. So funktionieren wir Menschen. Ist traurig, aber wahr. Genau so funktionieren wir Menschen. Deshalb sind wir steuerbar von dem, was andere tun. Aber wisst ihr, dass das nicht dem Gesetz des Lebens entspricht? Geben, um zu nehmen? Schaut, es gibt das Ökosystem. Wisst ihr, nach welchem Gesetz das ganze Leben auf dieser Welt funktioniert? Wenn das die Erde ist? Das Gesetz des Lebens? Oder Ökosystem, nehmt es wie ihr wollt. Wenn nach welchem Grundgesetz funktioniert das Leben auf dieser Welt? Wir haben gesehen, die Energie kommt von außen. Deshalb müssen wir sehen, wenn ich jetzt einen Korn nehme, die Saat einer Tomate, ja, einen Tomatenkern, und tue den in die Erde, was macht er zuerst? Gibt er oder nimmt er? Muss er nehmen? Warum muss er nehmen? Weil er keine Energie vorher hat. Okay? Das ist ganz klar. Die Tomatenkern nimmt zuerst, weil er ja nichts hat an Energie. Aber warum nimmt die Tomate ihre Energie auf? Um weniger zu werden oder mehr? Mehr zu werden. Alle Gesetze auf dieser Welt gehen von wenig zu viel. Wann hat Gott das festgelegt? Ganz am Anfang hat er zwei Befehle gegeben. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Und seitdem gehorchen die Pflanzen und alles diesem Gesetz. Jedes nimmt und es vermehrt sich. Und die Tomate macht einen Tomatenkern. Wie viele Tomaten kann sie machen, wenn man ihr das Beste hingibt, das sie nimmt? Oh, sie hat keine hunderte Tomaten. So, sie lebt, um zu geben. Was kann die Tomate mit ihren Tomaten anfangen? Sie kann gar nichts anfangen. Aber können wir was anfangen? Gutes Mittagessen? Ja? So, jemand anders nimmt das, was die Tomate gibt. Ja? Als Grundbedürfnis. Weil, ist Tomate ein Grundbedürfnis? Ich meine nicht Tomate selbst, aber hat sie Dinge, die wir brauchen? Und alle anderen? Sicherlich. So, der nimmt das und alle Abfallprodukte unseres Körpers und der Biologie sind immer Nährstoff für jemand anderen. Ja? So, deshalb nimmt man und um wieder zu geben. Das nimmt wieder ein anderer und er wird wieder geben. Das nimmt wieder ein anderer und sicherlich muss man der Tomate auch was geben. Es gibt Leute, die machen ein Solarium und die haben jetzt schon Tomaten, weil sie machen Feuer im Winter in dem Ding. In Rumänien, ja, kenne Leute, die machen das Feuer im Winter und die Tomate braucht Wärme, wisst ihr das? Ja, die nimmt sie und setzt sie um in Geben. So, da jedes Element auf dieser Welt keine Grundenergie hat, muss es immer zuerst nehmen, bevor es etwas geben kann. Das ist ein Grundgesetz. Schaut, das Leben auf dieser Welt kann nur existieren, weil jeder dem anderen das Grundbedürfnis herstellt. Wo habe ich den Zettel? Hier. Lass uns mal schauen, kann ich? Ihr wisst, hier bei Atmen steht der Sauerstoff. Ja, ihr seht dort die Liste, Sauerstoff, Lunge, Atmen. Kann ich Sauerstoff herstellen? Brauche ich ihn? So, ich kann ihn nicht herstellen. Wenn ich ihn nicht herstellen kann und ihn brauche, muss ich ihn ja irgendwo her nehmen. Wo ist die Quelle? Der Baum, okay. Gucken wir uns das Wasser an. Brauchen wir Wasser? Müssen wir es trinken? Ja. Können wir es herstellen?
Nein.
Das heißt, wir müssen es irgendwo aus einer Quelle holen. Und das ist die Erde. Was auch immer, die Natur. Okay? Essen. Können wir Nahrung herstellen? Sag bitte nicht ja. Weil manche kommen und sagen, sie können Essen herstellen. Da sage ich, aha, wachsen Bananen auf ihnen. Nun, es kann keiner seine eigene Nahrung herstellen. Niemand. Ja, unser Körper kann sich nicht selber die Nahrung herstellen. Deshalb muss er sie irgendwo holen. Ja, wir würden ja sonst nicht anbauen. Wir müssen mithelfen. Der Schlaf können wir auch nicht steuern. Können wir die Wärme von 37 Grad verändern? Und sagen, ich wähle bei einer anderen Temperatur. Nein. Kann ich die Sonne herstellen? Nein. So, das sind alles Dinge, die wir aus der Natur abhängig sind. Komplett. So, das ist ein Kreislauf. Wir müssen, wir sind abhängig von der Tomate, wir sind abhängig vom Baum, wir sind abhängig von der Biene, wir sind abhängig von diesen Elementen, dass wir haben, was wir brauchen, um zu leben. Wir stehen in einer direkten Abhängigkeit zum Baum. In einer direkten Abhängigkeit. So, wenn wir sie alle absägen, oder ich meine eine gewisse Menge, die für 7 Milliarden nicht mehr ausreicht, was wir ja schon dabei sind zu tun, dann ist das nicht sehr klug. Weil keine Bäume, kein Sauerstoff. So, ich bin auch am Überlegen, ob ich meine Bäume abschrauben soll. Aber die machen uns Schatten da. Wir haben einige Tannen am Rande unseres Grundstücks. Mal sehen, ich habe Gott gefragt, Herr, soll ich sie runterschneiden oder nicht? Und ich habe noch keine Antwort gekriegt. So, aber jetzt kommt die Gretchenfrage. Kann ich Liebe herstellen? Ist mein Geist fähig, Gedanken zu produzieren? Oder nicht? Guckt euch mal das Ding hier an und eure Antwort. Ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück auf unsere erste Skizze, also zweite. Welche von euren Lungen produziert Sauerstoff? Irgendeine? Welche von eurem Magen produziert Nahrung? Oder Darm, Nahrung oder Wasser? Welches, nur beim Gehirn könnte man das schon noch sagen, die Haut produziert keine Wärme. Die Augen können die Sonne nicht herstellen. Ja, ist der Geist mehr fähig, deshalb nenne ich ihn auch als Organ, kann er mehr als der Magen? Oder als die Lunge? Muss er die Liebe irgendwo nehmen und sie geben, oder kann er sie selber herstellen und sie dem Körper geben? Das ist die große Frage. Und jeder von uns, schaut, jeder von uns denkt, er kann. Eine der größten Sachen meines Lebens, ich meine, war, als Gott mir klar machte, du kannst nicht lieben. Ich sagte, okay, ich kann meine Frau nicht lieben. Nein, du kannst sie nicht lieben. Aber muss ich meine Frau lieben? Ja, damit ich glücklich bin. So, was mache ich jetzt? Schaut, der Mensch kann nur so lange geben, lieben, solange er denkt, er kriegt was dafür. Könnte der Geist die Liebe herstellen oder den Gedanken herstellen, dann wäre er unabhängig. Aber der Geist ist genauso leer wie der Magen. Und er kann genauso wenig Liebe herstellen oder Gedanken produzieren wie der Magen den Apfel. Das ist das Große und Schwere zu verstehen, weil wir alle glauben, ich kann. Die Wurzel alles Übels, der Gedanke, ich kann, bevor ich genommen habe. Ich muss können, aber wann kann ich? Schaut, wenn das Gesetz des Lebens ist, nehmen um zu geben, wie ist unser Geist eingestellt? Geben um zu nehmen. Klingt das nicht komisch? Ist das nicht erstaunlich? Und das ist auch die Antwort, warum wir unsere Welt zerstören. Wisst ihr, unser Körper geht kaputt, weil der Geist nicht im Einklang ist mit dem Gesetz des Körpers. Der Körper existiert, damit er gibt. Dahin komme ich noch. Das heißt, wir sind nicht mehr im Lot des Gesetzes drin. Wir sind völlig außerhalb. Und es gibt nur eine einzige Erklärung dafür. Wisst ihr, welche die ist? Der Sündenfall. Als Adam sündigte, verschwand aus seinem Herzen die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, wie viel konnte Adam von sich aus? Und wie viel hatte er an Energie? Null. Ich kann nichts und ich habe nichts. Deshalb, was musste Adam zuerst machen? Nehmen, um zu geben. Wofür hatte die Eva, dass sie ihn liebt oder dass er sie liebt? Sag nicht beides. Er hatte sie nur, damit er seine Liebe los wird, weil der Mensch lebt vom Lieben, nicht vom Geliebtwerden. Ich versuche das immer wieder zu klar zu machen, zumindest auf Bewusstseinsebene, dass euch in die Köpfe gibt. Geliebt werden ist eine Illusion. Wenn wir leben würden vom Geliebtwerden, würden wir alle gesund sein, weil Gott liebt uns maximal. Und er zeigt uns seine Liebe. Aber offensichtlich geht es uns schlecht. Ganz egal, ob wir Christen sind oder nicht. Warum? Weil wir nicht leben vom Geliebtwerden, sondern nur vom Lieben. Aber bevor ich liebe, muss ich doch erstmal haben, womit. Wenn Geben Gewinn ist für die Tomate, ja, und für den Geist, dann was ist Verlust? Wenn Geben Gewinn ist, dann ist das Gegenteil von Geben nicht Geben. Und was gibt es noch für ein anderes Wort anstelle von Nichts Geben? Wenn ich etwas nehme, was kann ich tun außer Geben? Behalten. Klingen euch die Worte Jesu irgendwie in den Sinn, als er sagt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. In anderen Übersetzungen steht auch mal, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, das heißt gibt um meinetwillen, der wird es gewinnen. Die Bibel hat alle Definitionen, was Gewinn und Verlust ist. Geben ist immer Gewinn. Aber wir haben hier die Falle drin. Wir geben nur hier, solange wir etwas bekommen. Aber schaut, wenn ich bei Null bin und ich gehe und nehme, um zu geben, dann kontrolliere ich doch meinen Gewinn maximal. Kann ich es nicht kontrollieren? Weil wessen Taten sind nehmen, geben, behalten? Wessen Taten? Meine oder die der anderen? Alle drei Taten sind meine Taten. Hier bin ich der Herr meines Lebens. Hier bestimme ich über Gewinn und Verlust. Aber hier bestimmen andere. Ich könnte euch jetzt noch tief in die Bibel hineinbringen, wo Jesus das Herz so erklärt, in der Bergpredigt, im Zentrum der Bergpredigt. Und es ist nicht zufällig, erklärt Jesus das Herz. Und er sagt dort in Matthäus 6, ab Vers 19, vielleicht lese ich es, sieht besser aus. Matthäus 6, ich habe aber die Verse inzwischen auswendig gelernt, weil sie bestimmen mein Leben. Dort sagt Jesus etwas, sammelt euch was? Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Meine Lieben, ist der Schatz ein Gewinn? Ja oder nein? Sicher. Wo unser Schatz ist, da ist unser Herz. Wir können gar nicht anders. Deshalb im Deutschen nennen wir ja den Partner wie? Schatz, nicht? Aber wir sagen Schatz, nicht? Ein großer Schatz da, nicht? Ja? So. Warum sagt Jesus, dass wir uns keine irdischen Schätze sammeln sollen? Welches ist sein Argument? Das heißt, was kann passieren mit dem irdischen Schatz? Dass wir sie verlieren können. Und er weiß ganz genau, wenn wir den Schatz verlieren, wo landen wir? In der Krankheit und in Selbstzerstörung. Deshalb sagt er, schaut, seid doch klug. Alles, was ihr tun müsst, ihr müsst Schätze sammeln. Weil ihr startet von Null und müsst zum Schatz kommen. Ihr dürft Schätze sammeln, wie viel ihr wollt. Da ist der reiche Jüngling. Kennt ihr die Geschichte vom reichen Jüngling? Und der hat wie viele irdische Schätze? Viele. Und jetzt sagt Jesus, verkaufe alles, Lukas 19, was du hast, warum? Damit du einen Schatz im Himmel hast. Er benennt es ganz wörtlich, damit du einen Schatz im Himmel hast. Und was sagt der reiche Jüngling? Oh nein, danke. Der arme Kerl, er hat es nicht begriffen. Er hätte einen riesigen Schatz gehabt. Ich kann darauf jetzt nicht eingehen, aber so. Was müssen wir verstehen? Wir brauchen einen Schatz, der unvergänglich ist, weil wir müssen immer im Gewinn bleiben. Und Wissen, Taten, die er selber tut, kann man ihm nehmen. Kann euch jemand das, was ihr tut, nehmen? Ja oder nein? Und alles, was wir tun, um den anderen Willen zu segnen und zu helfen, ist ein Schatz im Himmel sammeln. Weil die Tomate sammelt auch Schätze. Wodurch? Dass sie Tomaten produziert. So, die Frage ist jetzt, Jesus spricht noch weiter hier über die Sicht. Ja. Ja. Ja, es ist eine gute Frage. Es ist schon eine schöne Sache, weil sie hilft uns, die Dinge zu realisieren, die wir manchmal nicht realisieren. Das heißt, ihr seht, die Wahrheit ist die hier. Das ist eine Lüge. So, wie lange leben wir und sind gesund? Solange wir geben. Ein Kind, was mit dieser Sicht aufwächst, solange es eine schöne Umwelt hat, hat es keine Hemmnis zu geben. Deshalb ist es gesund. Aber es ist nur gesund, weil es gibt. Die Krankheit entsteht nur, weil das Kind nicht mehr lieben kann. Wie jedes andere auch. Nur das Kind hat ja keine Ahnung. Es muss so lieben, wie die Mutter liebt. Deshalb ist die Umwelt gut eines Kindes, hat es die Möglichkeit zu lieben und hat keine Blockade. Aber ist die Umwelt schlecht, dann kann das Kind nicht mehr lieben und dann wird es krank. Deshalb hier, auf dieser Seite, sind wir situationsabhängig. Auf dieser Seite gar nicht. Hier bestimmen wir selbst. Nun, ein Kind kann es nicht, deshalb ist es abhängig von der Mutter. Aber wir müssen das verstehen. Es ist immer nur das eigene Tun. Das ist die Wahrheit. So hat uns Gott gemacht, dass wir funktionieren und das wird niemand ändern. Unser Geist ist leer. Und auch wenn er noch denkt, egal was von sich, und nimmt er von Gott, kann er geben. Nimmt er nicht von Gott, kann er nicht geben. Und Gott und Jesus beschreibt hier am Ende, er sagt, das Auge ist des Leibes Licht. Ist dein Auge gesund, dann wie ist der ganze Leib? Licht. Ist dein Auge aber ein Schalk, dann ist der ganze Leib finster. Und wenn das, was Licht ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen, er wird den einen hassen und den anderen anhangen, den einen lieben und den anderen ja, hassen, ich weiß es nicht. Niemand kann Gott und dem Mammon dienen. So ihr seht, die Sicht ist, die entscheidet, wem ich diene. Wenn ich diese Sicht habe, dann ist Geld und Menschen und Tiere meine Liebesquelle. Aber weder eins noch das andere kann ich steuern. Auf sie stürze ich mich, um sie dreht sich mein ganzes Leben. So, wenn, weil es ist ein, ist das ein irdischer Schatz oder nicht? Ja, wir können sie nicht festhalten. Wir können weder Menschen festhalten, noch Geld festhalten, noch Haus festhalten. Nichts auf dieser Welt können wir irgendwie sagen, das ist mein. Ich habe, ist eine absolute Lüge. Ich habe nur das, was ich gebe. Nur das bleibt mir bestehen. Aber das muss ich von Gott nehmen. Nehme ich es von Gott und gebe alles von Gott weiter. Deshalb auch meine Blumen habe ich ja von wo geholt? Wer hat mir gesagt, dass ich meine Frau Blumen bringe? Gott, so hat er gesagt, hier, es wäre gut, dass du deine Frau liebst. Bring ein paar Blumen. So bringe ich ein paar Blumen. Und meine Frau ärgert sich. Weil ich sage, sie kommen von Gott. Und dann habe ich gesagt, schau, mein lieber Schatz, wenn sie von mir kommen, dann habe ich immer einen Hintergedanken. Sei doch froh, dass sie von Gott kommen. Aber sie hat das nicht richtig verstanden. Aber ich habe das hin und wieder getan, so wie Gott es mir gesagt hat. Aber ich habe das, Gott hat mir gesagt, weggelassen. Sie hat aber gefragt danach manchmal. Aber eines Tages vor etwa 2 Jahren in Rumänien, ich bin wieder draußen im Wald, es ist Frühling und ich finde die Veilchen. Meine Frau liebt Veilchen. Und ich sehe die Veilchen und Gott sagt, wow, deine Frau liebt Veilchen. Mach ihr doch eine Freude. Also nehme ich die Veilchen und sammle die Veilchen und ich komme nach Hause. Und sie nimmt die Veilchen und sagt, oh, wie gut ist der Herr. Sage ich, endlich hast du es verstanden. Ist das nicht schön? Wisst ihr, was in der Bergpredigt steht? Daran wird die Welt erkennen, nicht daran wird die Welt, sie sagt, dass ihr gute Taten tut und wen werden die Leute preisen? Euch oder den himmlischen Vater? Himmlischer Vater, weil sie wissen, die gute Tat kommt nicht von uns. Nun wäre ich vielleicht so erzogen worden mit Blumen, dann könnte ich ja sagen, naja, ich tue es selbst. Aber ich bin nicht erzogen mit Blumen, aber neulich war ich im Wald und ich gehe jeden Morgen in den Wald, damit ich hole. Nicht, weil der Wald was hat, aber in der Natur hat Christus seinen Vater begegnet, deshalb gehe ich in die Natur und begegne sich dort mit Gott. So gehe ich hin in den Wald und ich denke manchmal, welchen Weg soll ich gehen? Und ich habe ja verschiedene Wege da. Und ich gehe auf einen Weg, den ich schon lange nicht mehr gegangen bin und jetzt blüht alles schön und ich sehe wilde Narzissen dort. Ich kenne die Stelle schon von letztes Jahr, aber dieses Jahr war ich nicht dort vorbeigegangen. Und die Narzissen waren gerade voll in der Blüte. Dann sage ich, jetzt nehme ich hier, weil ja viele sind und sie verwelken ja dort eh, einen dicken Strauß. Sage ich, so viel ich kann. Natürlich, ich lasse auch ein paar dort, dass sie noch schön so aussehen. Und gehe nach Hause. Wisst ihr, wie viel Freude ich hatte an den Narzissen? Warum hatte ich Freude? Weil ich wusste, sie bringen jemandem Freude. Und ich lebe noch heute von den Narzissen. Weil ich bin neulich wieder dort vorbeigegangen, sind alle verwelkt. Da kann mich keiner mit mir mitnehmen. Wir leben vom Geben, meine Lieben. Wir leben dadurch, dass wir die Freude bei dem anderen sehen, nicht um unseren Willen, sondern weil wir es umsonst geben. Ich möchte zum Abschluss kommen. Es gibt eine Skizze. Im Leben alles entscheidet. Wir Menschen leben, das bin ich, und das ist meine Mutter, mein Vater, meine Frau, meine Kinder, mein Auto, alles, was mein ist, nicht? Warum habe ich zu denen eine Beziehung? Weil ich sie brauche. Okay? Und das Ganze geht gut, bis mit diesen irgendwas passiert. Ja, ihr habt ja gesehen, wenn die Frau 20 Jahre fremd geht, passiert mir nichts. Aber in dem Moment, wo ich es weiß, passiert mir was. So, wir leben in dieser Abhängigkeit. Jeder Mensch hat alle seine Beziehungen als Abhängigkeitsbeziehungen. Jede Beziehung. Jede. Und wir können nur aus einer Abhängigkeitsbeziehung rauskommen, wenn wir sie umwandeln in eine reine Liebesbeziehung. Und ich muss euch sagen, Liebesbeziehung ist eine einseitige Sache. Zunächst, wer ist die Liebesquelle? Glaub mir, es gibt für unseren Geist keine andere Liebesquelle außer Gott und sein Wort. Gibt es nicht. Ob wir das nun annehmen wollen oder nicht, ist völlig egal. Es bleibt so bestehen. Und ich muss von Gott holen, weil ich leer bin. Ich brauche seine Kraft. Ich brauche, aber wer muss denn die Blumen geben? Wer stellt mir die Blumen zur Verfügung? Gott stellt mir die Blumen zur Verfügung. Er sagt mir, ich gebe dir die Kraft, dass du sie pflückst. Aber gib sie um sonst weiter, weil du hast es ja um sonst gekriegt. So, ich lebe vom Geben. Wenn ich natürlich eine Partnerin habe, die auch aus Gott lebt, ja? Das heißt, sie holt die Liebe von Gott und gibt mir die göttliche Liebe weiter. Wie wird unsere Partnerschaft sein? Ideal. Nie Streit. Die Liebe Gottes streitet nie. Weil, welches ist die Charaktereigenschaft der Liebe? Das ist meine letzte Skizze, da mache ich Schluss, sonst kann ich nicht mehr. Welches ist die Eigenschaft der Liebe Gottes? Die Liebe ist, sagt die Bibel, wie endlich? Ist unendlich. Deshalb ist die Liebe Gott. Also eine Person. Weil unser Geist auch eine Person ist, meine Lieben. Aber das ist zu tiefe Philosophie vielleicht. Was ist die Essenz der Liebe? Wieder die Basis. Maximales Interesse am anderen. Und wir können hier den anderen, egal, wenn Mutter, Vater, einwenden. Und die andere Seite der Unendlichkeit ist 100% Freiheit. Dem anderen geben. Das ist die Liebe Gottes. Wie können wir feststellen, ob wir egoistisch lieben oder nicht? Wisst ihr, dass Menschen maximales Interesse für jemanden haben können? Von sich aus? Ja? Ich kann also an meinem Auto, an meinem Besitztum ein maximales Interesse geben. Haben. Es gibt Männer, die sind so verliebt in eine Frau, die sagen, ich kann ohne dich nicht leben. Das heißt maximales Interesse. Aber es, wenn er sagt, ich kann ohne dich nicht leben, wie viel Freiheit kriegt die arme Frau? Wie viel kriegt sie? Oh, vielleicht ein bisschen eine kurze Leine. Aber sie hat keine 100% Freiheit. Hat sie? Natürlich nicht. Deshalb, die Liebe Gottes zeigt sich dadurch aus, dass er maximales Interesse an uns hat, aber jedem von uns die völlige Freiheit gibt, ob wir etwas damit anfangen oder nicht. Deshalb dürfen wir krank sein. Glaubt ihr, Gott freut sich an unserer Krankheit? Ja oder nein? Nein, aber er kann nichts dafür. Er würde ja gern, dass wir gesund sind. Aber kann er es uns nicht beibringen, dass wir unseren Zellen diese Liebe geben müssen, damit wir frei sind? Dann hat er keine Chance, uns je zu überzeugen. Weil in der Liebe gibt es wie viel Zwang? Wo 100% Freiheit ist, ist null Zwang vorhanden. Versucht mal in eurer Partnerschaft nicht Zwang auszuüben. Oder in eurer Kindererziehung die Liebe Gottes auszuüben, die keinen Zwang hat. die Konsequenz zeigt, aber keinen Zwang zum Gutes tun. Das ist nicht menschlich möglich. Wenn ein Mensch dasteht und sagt, ich liebe jemanden ganz von ganzem Herzen und ich halte zu ihm und ich gebe ihm maximale Freiheit, der Mensch muss von Gott geholt haben. Der Mensch muss von Gott geholt haben. Ganz egal, was er glaubt. Er muss von Gott geholt haben. Aber ich habe noch keine getroffen. Zumindest meine Patienten haben entweder kein Interesse an jemanden oder das Gegenteil. Oder sie haben Interesse und geben keine Freiheit. Wir geben denen Freiheit, an denen wir kein Interesse haben. Und wir bezwingen die, an denen wir Interesse haben und nennen es Liebe. Dabei ist es reiner Egoismus. Deshalb, alle Entscheidungen, die ein Mensch zu treffen hat, ist, von wo holt er? Das sind die Liebesquellen oder das? Das ist alles. Holen müssen wir so oder so. Nur hier sind wir betrogen, dass wir denken, wir müssen nicht holen. Ja, wir geben. Wir denken, ich kann. Aber dann plötzlich kann ich doch nicht. Weil alle Schwierigkeiten, die der Mensch hat, kommen nicht aus seinem eigenen Leben, sondern es kommen, weil seine Umwelt nicht ist, wie sie sein soll. Deshalb dürfen Sie wählen. Ich habe zwei Patienten, denen ich die Wahl gegeben habe. Die eine hat es befolgt und der andere nicht, noch nicht. Das sind meine zwei Lieblingsfälle, die ich versuche zu beschreiben. Am Ende, dass ich euch eine Wahl lasse. Weil wir dürfen krank sein, wisst ihr das? Aber wir sind es nur, weil wir betrogen sind. Ich habe eine ältere Dame, 78 Jahre. Und sie hatte einen Hustenreiz seit einem Jahr und zwei Monaten. Und sicherlich, die Oma kommt zu mir und sie hustet grausam. Aber sie hat keine Lungenentzündung, sie hat keine Infektion. Sie hustet nur. Und ich weiß, welchen Mangel sie hat, oder? Wenn du ein Jahr und zwei Monate hustest, was kannst du für einen Keim haben? Den du ausradieren könntest, damit der Husten weg ist. So, ich gucke noch nicht nach dem Husten, ich gucke auch nach ihren restlichen Sachen. Mit etwa 40 Jahren hat sie Unterleibskrebs, wird bestrahlt, operiert, sie überlebt es. Und seit etwa 10 Jahren hat sie eine inkontinente Blase. Diese Blase kann sie nur 30 Minuten halten. Mit starken Medikamenten 2 Stunden. Und so sagt sie, ich muss immer gucken auf die Uhr, dass ich nach 30 Minuten ein Klo finde. Jetzt guckt euch mal an, stellt euch vor, ihr habt eine Blase, die ihr nicht halten könnt und ihr müsst husten. Schmerzhaft, oder nicht? Wirklich schmerzhaft. Jetzt, was hat die alte Frau? Sie ist eine ganz nette Oma. Und ich sage ihr, ich weiß natürlich, was sie hat, oder? Sie liebt jemanden nicht mehr, ganz klar. In ihrem Kopf kann sie nicht mehr lieben, weil sie einen Verlust hat. Und so lade ich sie ein zur Beratung. Und sicherlich kann ich mit einem 78-Jährigen nicht unbedingt die ganze Philosophie erklären. Ich habe ihr nur so viel erklärt, sie muss lieben. So wie sie essen muss, muss sie lieben. Und ihr Körper schreit nach Liebe. Und ich wusste anhand ihres Körpers, wen sie nicht liebt. Der Körper spricht eine klare Sprache. Wen denkt sie, liebte sie nicht? Sie liebte die Mama nicht, weil ihre Mama sie nicht so behandelt hatte, wie sie das erwartet hat. Sagt, ich habe immer geschuftet, aber Mama hat andere vorgezogen. Wisst ihr, die Mütter früher haben die Jungs vorgezogen wegen den Mädchen. Aber Mädchen sind gut, weil sie sind sehr dienstbar. Ja, sie sind ja gemacht zum Arbeiten. Und es schadet ihnen nicht. Arbeit hat noch niemandem geschadet, wenn sie in dem Rahmen blieb. Arbeiten tut gut. Dienen ist schön. gibt keine höhere Auszeichnung im Himmel außer denen, die dienen. Wisst ihr, weil Gott ja auch ein Diener ist, die Liebe dient. Sie erwartet nicht, bedient zu werden. Aber sie hat das falsch interpretiert. Und so sagt sie, ich kann meine Mama nicht lieben, weil Mama hat mich in meinem Leben noch nie gelobt. Naja, sage ich, was können Sie für die Mama tun? Habe gesagt, Mama ist schon längst tot. Aber im Kopf lebt sie ja noch. Seht ihr, kann sein, jeder lebt in unserem Kopf noch weiter. Und dann habe ich ihr gesagt, schauen Sie, Sie müssen Mama lieben. Aber kann sie es? Sie kann es nicht. So, wohin muss ich sie schicken? Was für ein Rezept muss ich ihr geben? Gehen Sie doch zu Gott und bitten ihn, dass er ihre Sicht über die Mama verändert. So, dass sie die Mama sehen in dem Licht, wie sie Gott sieht. Und dass sie die Mama lieben können. Und die Oma, weil ich ihr nicht alles erzählen konnte, habe ich nochmal eingeladen in 3 Wochen, dass ich die Rest noch sage. Und sie kam in 3 Wochen. Und sie saß in meinem Wartezimmer und hustete nicht. Und als ich sie sah, wer gewartet hat, weil ich hatte sie die ersten 2 Male, wo sie kam, hat sie immer gehustet. Ich erkannte sie nach dem Husten das 2. Mal, wo sie gekommen ist. Weil sie konnte den Husten ja nicht halten. Sie lutschte die ganze Zeit etwas, damit sie nicht hustet. Aber der Husten war so ein grausames Geräusch, ja, dass man ihn erkannte. Und dann habe ich sie gefragt, Sie haben nicht gehustet. Sie saß 1,5 Stunden leider in meinem Wartezimmer, weil die Beratung davor so lange ging. Und dann, es ist manchen heute auch so gegangen. Ich kann dafür nichts, nur in meinem Wartezimmer habe ich gute Literatur, da sage ich immer, die können sich ja bedienen dort. So habe ich nicht große Gewissensbisse, weil ich muss ja immer so behandeln, wie es kommt. Ich kann nicht anders. Ich versuche ja kurz zu machen, wenn es kurz sein muss, aber es geht nicht kurz, wenn man mit dem Herzen spricht. So sagte sie, ich huste nicht mehr, seitdem ich bei Ihnen war letztens. Sage ich, was haben Sie getan? Ich war ganz, ganz erstaunt, weil ich, wisst ihr, ich sage zwar den Leuten, aber ich erwarte nicht, dass sie es tun, weil ich sehe schon, es ist nicht so leicht. Aber diese Oma, gläubige Katholikin, ist nach Hause gegangen. Und am Abend, als sie ins Bett geht, sagt sie, ich bete abends, Herr Doktor, ich habe genau getan, was Sie mir gesagt haben. Ich liebe diesen Satz. Nicht, weil ich Doktor bin, aber ist es nicht schön, wenn Patienten befolgen unsere Befehle? Ich meine, unsere Rezeptur. Und die Frau sagt, ich habe zu Gott gebetet. Und sie hat fast identisch das Gebet gesagt, wie ich es ihr gesagt habe. Weil manche sagen ja das Gebet nach, was sie lesen oder so. Und sie hat sich das gemerkt und sie hatte fast denselben Wortlaut benutzt. Sagt, nachdem ich dieses Gebet gesagt habe, hat mein Husten aufgehört. Und seitdem funktioniert meine Blase einwandfrei. Ich muss nicht einmal in der Nacht aufstehen mehr und meine Blase geht gut. Mein Doktor kann es nicht glauben, der Hausarzt. Und meine Freundin, die kann es auch nicht glauben, weil ich musste immer zum Strauch gehen, wenn wir spazieren gingen, alle 30 Minuten. Und die Oma war glücklich. Aber sie hatte noch eine Nachbarin, die sie nicht liebte. Weil sie hatte noch ein paar andere Sachen. Und so gab ich ihr die Aufgabe, dass sie ihre Nachbarin liebt und sie so lange mit Liebe überschüttet, bis die Nachbarin aufgibt. Ich sage euch, es funktioniert. Eines Tages wird immer die Liebe gewinnen. Am Ende. So, ich denke, sie hat es befolgt, weil sie kam nie mehr. Ja, es ist schon eine Weile her. Aber ich habe noch einen anderen Patienten. Der ist auch in seinen 60er Jahren und hat auch eine schlimme Krankheit. Er hat eine Blindheit gekriegt, plötzlich, an beiden Augen und auch eine Blasenlähmung im Rahmen einer außergewöhnlichen multiplen Sklerose. Und dieser Patient hat mit wem ein Problem? Mit Mutter und mit Vater. Aber Mutter ist das Hauptproblem. Und als ich herausgefunden hatte, dass diese Autoimmungeschichten mit der Mutter was zu tun haben, habe ich ihn gefragt, Wie war ihr Verhältnis mit ihrer Mutter? Oh, er sagt, grausam. Er hasste sie so richtig. Und dann habe ich ihm gesagt, schauen Sie, wenn Sie Gott bitten, und ich habe Gott zuerst um Erlaubnis gebeten, dass ich ihm das sagen kann, weil der Mann hat schon einige Jahre, ist er blind, sein Nerv ist abgestorben. Da kann nur ein Wunder Gottes ihn wieder sehend machen. Aber ich habe diesem Mann versprochen, wenn er in seinem Gedanken zu Gott geht und eine einzige Bitte äußert, gib mir Liebe für meine Mama, dann wird ihn Gott wieder sehend machen und ihn heilen. Der Mann ist hochgeschult. Hat er es getan bis heute? Er hat es leider noch nicht getan. Aber ich besuche ihn. Er lädt mich ein. Ich gehe alle Vierteljahr mal bei ihm vorbei. Und ich habe ihm letztes, also ich weiß nicht, dieses Jahr oder das andere zu Silvester gesagt, schauen Sie, Sie hätten schon ein ganzes Jahr sehend sein können. Der Verlustgedanke wirkt manchmal. Ich weiß, wie man Menschen dazu bewegen kann, etwas zu tun. Sehen ist doch mehr Gewinn als nicht sehen, oder? Ja oder nein? Alle sehen wir sehen als gewinnen. So habe ich ihnen gesagt, sie hätten schon ein ganzes Jahr lang gesund sein können. Er hat angefangen, in dem nächsten Jahr über seine Mutter liebevoller nachzudenken. Er hat gesagt, wissen Sie, nur wegen Ihnen habe ich angefangen, über meine Mutter liebevoll nachzudenken. Sage ich, und? Naja, es ist ein bisschen besser. Ich meine, der Gedanke an die Mutter. Glaubt ihr, er kann je entwickeln eine Liebe zu seiner Mutter, ganz egal, was sie ihm angetan hat, aber manchmal tun Mütter schreckliche Sachen an. Ja, bewusst oder unbewusst. Echt? Es gibt Mütter, die wissen, ihre Tochter wird vom Vater missbraucht, aber sie können nichts unternehmen, weil sie Angst haben vor dem Mann. Aber wenn dann die Tochter alt wird und Vater tot und Mutter noch lebt, ist auch ein Patient, Tim, dann wie hat man ein Verhältnis zur Mutter? Wie nett kann man über die Mutter nachdenken? Wenn man denkt, die Mutter hätte einen retten können. Das geht gar nicht. Und so sitzt sie in der Falle und bringt sich selber um. Dieser Mann versucht, sich selbst zu lösen. Er denkt, er könnte eines Tages Gedanken entwickeln, die liebevoll sind seiner Mutter gegenüber. Es ist ein Irrtum. Es geht ihm immer schlimmer in seiner Krankheit. Aber ich gehe ihn besuchen. Und ich freue mich jedes Mal. Ich bete auch mit ihm. Und er ist, so wie er sagt, ein gläubiger Mensch. Aber er konnte es noch nicht überwinden. In seinem Inneren eine kleine Bitte. Was kostet es ihn? Wisst ihr, dass es alles kostet? Zu bitten für Liebe, den, den du denkst, der dich geschadet hat, der dir Verlust beigebracht hat? Wisst ihr, dass der Gedanke, ich habe einen Patienten gehabt, der saß vor mir, der sagte, lieber sterbe ich, für das ich meine Mutter je lieben will. Sage ich, schauen Sie, dass Sie es nicht können, ist einverstanden, wir alle können es nicht, aber es geht doch nicht ums Können. Wollen Sie es, weil Ihr Körper verlangt es, ob Sie sich das nun wollen oder nicht wollen. Es ist eine Not des Körpers. Die Zellen beweisen, dass Gott Ihr Schöpfer ist, weil er hat sie gemacht, dass sie Liebe als Hauptnahrung kriegen. So warum wollen Sie sie nicht geben? Liebe tut doch nicht weh. Liebe ist doch schön. Warum sind wir so eigensinnig und sagen, wir wollen nicht lieben, wo es doch niemandem Liebe wehtut? Tut ein schönes Wort jemandem weh? Tue ich irgendjemandem Schaden, wenn ich nett über ihn denke? Gibt es irgendetwas Schlimmes daran, was mich abhalten sollte, je nicht zu lieben? Also, ich meine, von reiner Logik unseres Denkens. Ich habe Gott so gesagt, mache in meinem Leben alles, was es geht, aber ich möchte keinen Menschen haben, den ich nicht liebe. Ich möchte keinen Menschen haben, der mir irgendwas antut, dass ich nicht nett zu ihm sein kann, So wie Christus, als er ans Kreuz kam, was hat er gesagt? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Habt ihr das letztlich gebetet, wenn jemand euch... Und habt ihr es gebetet um ihretwillen oder um euretwillen? Versteht ihr? Gott hat uns bewiesen, durch seinen Sohn, dass Lieben möglich ist, auch wenn man ans Kreuz genagelt wird. Wenn man verlassen wird von allen seinen Jüngern und er liebt trotzdem weiter. Der Test der Sünde ist, immer liebesfähig zu sein. Wenn wir das können, werden wir gesund. Und jeder von uns hat die Wahl für sich selbst. Kann jemand für euch atmen? Ja oder nein? Jeder muss für sich selbst lieben. Jeder muss zu Gott gehen. Es gibt keinen anderen Weg. Und die Liebe holen. Aber Gott ist doch liebevoll. Deshalb habe ich mir die Gewohnheit gemacht. Ich möchte meine Frau nie mehr als Liebesquelle haben. Es passiert mir noch, dass ich sie verwechsle mit Gott. Aber ich möchte sie nie mehr verwechseln. Ich möchte nur an eine Stelle gehen und sagen, ich brauche was. Weil hier kriege ich. Hier kriege ich immer alles, was ich will. Mit einer Bedingung, dass ich es weitergehe. Der Fluss hört auf, wenn ich es behalte. Und dann habe ich Verlust. Aber solange ich gebe ohne Ende, werde ich ohne Ende holen können. Und je mehr ich gebe, umso mehr kann ich holen. Und je besser geht es mir. Und je freier bin ich, dass das, was andere tun, mich nicht mehr ärgert. Meine Lieben, ihr habt die Wahl. Gesundheit ist nicht Gottes Verantwortung, es ist unsere. Er hat uns verantwortlich gemacht zum Essen, zum Trinken, zum Atmen. Und das schönste Geschenk aller Geschenke, er hat uns die Liebe gegeben, dass wir sie unseren Zellen geben, die jauchzen, wenn wir lieben und uns wohlfühlen. Möge Gott euch die Gnade schenken und mir, dass wir ihn wählen und immer bei ihm bleiben. Bis ans Ende. Ja? Ja. Die Frage ist nach den Kindern. Genau. Schaut, der Geist eines Kindes ist genauso leer wie der Geist eines Erwachsenen. Nur der Geist des Kindes kann nirgendwo anders holen als von der Mutter. Weil er kennt nur die Mutter von innen. Deshalb spielt Mutter eine Hauptrolle im Leben eines jeden Menschen. Sie ist Gottersatz in der Kindheit. Das Kind kann Gott nicht wählen. Das Kind hat nur in der Mutter dort, wo es holt. Und hat das Kind ein Problem, dann ist es das Problem der Mama. Deshalb muss ich bei Kinderkrankheiten immer die Mama heilen. Das heißt, wir müssen das Innere der Mama dazu bringen, dass das Kind eine Futterstelle hat, die süß ist. Dass das Kind eine Futterstelle hat, woher es holt, damit es das weitergibt, was die Mutter hat. Weil das Kind kann nur weitergeben, was die Mutter hat. Und hat die Mutter keine Liebe zu einer gewissen Person in einer gewissen Situation, dann gibt es Mängelerscheinungen in dem Kind. Das ist so, so habe ich es beobachtet. Und ich habe auch schöne Erfolge. Eine Mutter, neulich, vor zwei Monaten, die Frau ist Tierärztin und sie hat einen 3-jährigen Sohn. Ihr Mann, glaube ich, hat sie vor 1,5 Jahren verlassen und ist mit einem anderen gegangen. Die Mutter ist seitdem völlig durcheinander. Sie hat, sie ist so weit gegangen, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Aber in den Monaten, wo sie überlegte, sich das Leben zu nehmen, konnte das Kind nicht mehr schlafen. Das Kind war ständig in Aufruhr, ständig in einer außergewöhnlichen Not. Und sie konnte mit ihm nichts mehr anfangen. Sie sagt, wir waren dabei, wir waren beim Neurologen, wir wollten diesem Kind starke, nervenberuhigende Tabletten geben, einem nicht einmal 3 Jahre alten Kind. Und die Frau kam zu mir und ich habe ihr erklärt, dass sie etwas tun muss, damit ihr Kind gesund wird. Und sie hat mir zugehört, sie hat den letzten Abend, wo ich dort in Rumänien war, über Gewinn und Verlust mitgekriegt und sie ist nach Haus gegangen. Und sie hat das, was sie verstanden hatte, ausgesetzt. Sie sagte, ich war 3 Wochen wie auf einer Wolke. So gut habe ich mich gefühlt. Was passiert mit ihrem kleinen Kind? Das ja bei ihr, weil sie ist ja Tierärztin, sie muss unterwegs sein, ja bei der Mama, bei der Oma lebt. Und sie lebt jetzt auch bei der Oma, bei ihrer Mutter. Und das Kind wird sofort ruhig. Es fängt an, gut zu schlafen. Und sie sagt, in diesen 2 Monaten, das war jetzt letztes Wochenende, wo ich in Rumänien war, hat sie mir es erzählt. Und die Oma war auch dabei. Sie hat es bestätigt. Die Oma hat Augen gekriegt und gesagt, was haben Sie mit der Tochter gemacht? Weil sie konnte das kaum fassen. Ihre Tochter geht es gut. Und das Kind, sie sagt, in diesen 2 Monaten ist der Junge enorm gewachsen. Und seine Sache hat sich beruhigt. Er schläft in der Nacht. Alles ist noch nicht ganz alles in Ordnung, ganz klar. Aber sie hat einen deutlichen Effekt gesehen. Aber sie ist Tierärztin. Und sie hat jetzt angefangen, ihre eigenen Studien zu machen mit den Tieren und mit den Herren der Tieren. Was glaubt ihr, wen muss man heilen? Es ist phänomenal. Wir müssen wissen, die Abhängigkeit. Es gibt eine Hierarchie der Abhängigkeit. Das Tier muss auch lieben, weil es hat auch einen Geist. Aber der ist auch leer. Es holt es von seinem Herrchen. Ich kann euch Geschichten erzählen von unserem Hund und von anderen Tieren. Ich habe eine Katze, einen Patienten gehabt, der gestorben ist. Ich habe ihn begleitet 1,5 Jahre. Und er hat leider erst, wo es zu spät war, 10 Tage vor seinem Tod, hat er das angenommen und gesagt, okay. Und ich war glücklich, dass er es getan hat. Aber er konnte nicht mehr, der Körper war nicht mehr fähig, sich zu heilen, aber zumindest wird er erlöst sein im Himmel, weil er hat Gott gewählt in seiner letzten Stunde. Aber was, ich betreue die Witwe und wir haben einen Witwenkreis dort gemacht jetzt und da kommen noch andere Menschen dazu und sie haben eine Katze. Als der Mann Krebs bekam und im Krankenhaus 6 Wochen war, war die Katze so krank geworden mit Durchfall, dass sie gestorben wäre, hätte man ihr keine Infusion gegeben. Und jetzt wollte ich sehen, was passiert mit der Katze nach dem Tod des Mannes, weil die Frau trauert ja. Ja. Und die Katze lebt ja von dem höheren Tier. Das heißt von uns Menschen, nicht vom höheren Tier, aber die Katze sind abhängig von uns. Als Gott die Welt schuf, hat er alle Dinge dieser Welt abhängig gemacht vom Menschen allein. Ja, alles, was in dieser Welt schief geht, kommt vom Menschen. Und deshalb, was passiert mit der Katze? Sie kriegt nach genau 6 Monaten, wird sie so krank und sie kriegt Zucker, insulinpflichtigen Zucker. Na meine Güte, wann habt ihr eine Katze gesehen, die zu viel Schokolade isst? Aber wenn eine Katze Zucker kriegt und ihr denkt, dass Essen, Zucker oder Diabetes kommt vom Essen, dann ist die Katze eine Widerlegung dessen. Weil die Katze wird nur krank, weil das Herrchen oder die Herrin trauert. Deshalb wisst ihr auch, woher Zucker kommt. Aus dem Verlustgedanken. So, wir müssen diese Gesetze des Lebens verstehen. Sie sind einfach und rein. Wir müssen allein von Gott abhängig sein. Das ist die Vorgabe. Das erste Gebot in der Heiligen Schrift von den 10 Geboten steht so. Du sollst, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben in mir. Wisst ihr, was ein Gott ist? Leben. Und Liebe ist Leben. Wenn wir erwarten, von anderen Menschen Liebe zu holen, dann machen wir sie zu unseren Göttern. Deshalb sind wir Übertreter des Gesetzes. Und würden wir dieses erste Gebot halten, würden wir alle anderen auch halten. So, der Herr, sei uns gnädig, dass wir es lernen. Gott ist die einzige Liebesquelle. Alle meine Klagen bringe ich ihm. Meine Frau sage ich nur das Liebe. Und es geht dir besser. So, ich denke, wir sollten Schluss machen.